Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von unserem Kaffeeklatsch. Es ist bereits die 7. Folge vom Kaffeeklatsch. Wow, kaum zu denken, dabei haben wir doch erst vor kurzem damit angefangen. Heute ist die Maria bei mir. Hallo Maria.
Hallo Julia.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und bin ganz gespannt, was du unseren Zuhörern über dich erzählen kannst. Sag mal, was machst du bei Knoblauch? Wie lange bist du schon da? Und was ist dein Werdegang?
Ja, erstmal danke für die Einladung, freut mich sehr.
Gerne.
Ich bin Innenarchitektin und arbeite bei Knoblauch im Designteam. Ich habe hier direkt eigentlich nach dem Studium angefangen und bin jetzt seit guten 3,5 Jahren hier. Genau.
Okay. Studiert hast du Innenarchitektur in
Rosenheim. Genau.
Okay, machen ja einige deiner Kollegen, haben, glaube ich, kommen auch aus der Rosenheimer Ecke. Genau,
ja, genau.
Perfekt. Erzähl mal über deinen Arbeitsalltag als Innenarchitektin bei Knoblauch. Was gehört denn so alles zu deinen Aufgaben? Was machst du den ganzen lieben langen Tag?
Also ich glaube, oder man kann auf jeden Fall sagen, dass bei uns kein Tag wie der andere ist. Es passiert irgendwie jeden Tag was anderes und man wiederholt sich selten. Ich glaube vor allem auch, weil wir halt ein Projektstart und ein Projektende haben. Und das heißt, je nachdem, wo du dann gerade im Projekt stehst oder wie das Projekt gerade voranschreitet, dementsprechend sind auch deine Aufgaben anders. Also es geht bei einem Projekt los, zum Beispiel mit dem Kennenlernen vom Kunden. Den Erstkontakt haben wir meistens dann schon, dass wir ihn gleich vor Ort kennenlernen, wo das Projekt dann stattfindet.
Okay, cool.
Genau, dass er uns gleich erklären kann, was er denn gerne oder was er für Vorstellungen hat. Dass wir auch so ein Gespür für den Kunden kriegen, finde ich total wichtig. Dieses erste, ja, der erste Eindruck, der bekannte erste Eindruck, der zählt natürlich. Und da kann man dann auch viel schon ausschließen oder eingrenzen, was zu dem Kunden eben auch passt. Und danach geht's weiter mit einem, ja, vielleicht auch ein bisschen wildem Entwerfen, kreativ sein natürlich. Erste Skizzen anfertigen per Hand oder im Computer, das Ganze natürlich auch präsentieren, dem Kunden dann eben auch zeigen. Und ja, wenn das dann soweit alles passt und ihm gefällt, dann geht es eigentlich so eine Stufe tiefer. Also wir machen dann Materialcollagen, suchen speziell für den Kunden eben auch Materialien aus, machen detailliertere Zeichnungen, stimmen das dann mit den Projektleitern ab oder auch mit den verschiedenen Gewerken. Und ja, versuchen dann so nah wie möglich oder lassen teilweise auch sogar Muster bauen, also wenn es jetzt irgendwie um Ecken geht, die jetzt nicht so ganz so einfach zu verstehen sind. Genau, und dann versuchen wir das so nah am Kunden natürlich, das Projekt zu realisieren.
Ja, cool, das hört sich spannend an.
Ja.
Du hast gerade von dem Musteraufbau erzählt, da kann ich mich selber an eine Situation erinnern. Wir haben mal für einen Sporthauskunde, das ist schon einige Jahre her, in der Werkstatt einen Musteraufbau gemacht, ein Sporthaus in Offenburg. Da waren so ganz große, weiße Rippen eingebaut und die Kundin konnte sich das nicht so gut vorstellen. Dann hat man da bei uns im Haus einen Musteraufbau gemacht und da gab es tatsächlich kleine Freudentränen kundenseits, als sie das dann wirklich wahrhaftig vor sich gesehen haben. Das stelle ich mir total toll vor. Und es ist ja auch super, dass wir da die Anbindung direkt zur Werkstatt haben, wo man solche Sachen einfach mal schnell realisieren kann.
Ja, perfekt. Unkompliziert auch, was kleinere Muster angeht, oberflächenmäßig. Ja, das macht einfach Spaß, auch für uns selber, nicht nur am PC zum Sitzen und irgendwie nur im 2D oder im 3D zu zeichnen und das irgendwie so alles so abstrakt zu sehen, sondern halt auch wirklich mal mit der Hand über eine Oberfläche drüber. Das ist schon die Kombination aus allem, macht's ganz spannend.
Ja. Super, cool. Sag mal, Maria, begleitest du ein Projekt eigentlich bis zur Fertigstellung oder ist für dich nach der Planungsphase das meiste durch?
Also es ist schon so, dass wenn die Planungsphase vorbei ist, das meiste eigentlich für uns erledigt ist. Aber je nach Projekt, sei es jetzt egal, wie kompliziert das ist oder vielleicht ist es auch ziemlich groß und man kann am Anfang noch nicht die Planung komplett fertig machen, sondern es ist so ein schleichender Prozess, dann sind wir eigentlich schon bis zum Ende auch dabei. Finde ich persönlich auch total spannend und auch eigentlich auch total wichtig, auch als Innenarchitekt, dass man das, was man sich die ganze Zeit überlegt hat in der Theorie, dass man das dann eben auch in der Praxis sieht. Und das, genau. Und es kommt dann teilweise auch vor, dass wir dann auf der Baustelle mit rumstehen und dann das, was man sich so im 3D zusammengebaut hat im Computer, das wird dann auf einmal wahr. Das ist irgendwie der schönste Moment für mich dann immer. Und dann auch die Kunden, wenn sie dann eben durchlaufen, sowas wie Freudentränen oder dann mal eine kurze Umarmung, kommt dann
Cool.
schon vor. Ja,
Ja,
das ist
schön.
schon schön,
Ja,
genau.
toll.
Und ja, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir die Dinge, die wir uns überlegt haben, die Designkniffe, sage ich jetzt mal, dass sowas halt auch nicht runterfällt. Und das kann man vor Ort am besten erledigen oder eben auch kontrollieren, in Anführungszeichen. Also nicht die böse
Ja,
Innenarchitektin, die
genau,
dann
aber nee,
kontrolliert.
aber einfach gucken, dass so die
Genau.
Details einfach auch tatsächlich umgesetzt sind dann.
Genau.
Genau. Die Geschäftsfelder bei uns hier bei Knoblauch, die sind ja ziemlich breit gefächert. Es gibt so eine Idee, die Projekte in Themen wie Retail, Gastlichkeit, Arbeitswelten, Zuhause einfach einzuteilen oder zu clustern. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil das ist ja bestimmt eine andere Expertise nötig, wenn ich jetzt einen Modeladen plane oder wenn ich ein Hotel plane. Sind die Kollegen im Designteam auch in die Richtung spezialisiert? Und wenn ja, was ist denn dabei dein großes Thema?
Ja, also die Spezialisierung gibt es tatsächlich bei uns, noch nicht arg so lange. Ich meine, davor hat jeder schon so seinen Favoriten gehabt. Also dem einen lag irgendwie Hotel besser und dem anderen irgendwie Retail besser. Dass man es jetzt so wirklich fest definiert hat, oder jeder auch für sich, so zwei, drei, vier, je nachdem, wie viele Bereiche man sich zutraut, für sich eben auch einordnet und dann eben auch sich darauf spezialisiert. Oder man sagt, ja, ich bin jetzt irgendwie vielleicht ein Profi in Fashion, aber würde gerne mich noch bei Arbeitswelten ja, spezialisieren und Profi werden. Also das gibt es natürlich auch, dass man sich dann da in die Richtung auch mehr spezialisiert, weil es natürlich auch unterschiedliche Anforderungen an die
Ja,
einzelnen
genau. Ja.
Bereiche gibt. Genau, also das gibt es bei uns schon. Und ich bin so ein bisschen also ich bin hergekommen und habe hauptsächlich Gastronomie und Hotel am Anfang gemacht, was total schön war und oder auch schön ist, total detailverliebt zum Teil, dass wir, ich glaube, bei einem Projekt war es, dass wir sogar die Fadenstärke von dem Kissen oder von dem Polsterbezug aussuchen durften. Genau. Aber mittlerweile bin ich für die meisten Sport- oder eigentlich für alle Sportläden zuständig. Also es
Wow.
sind genau zwei sehr extreme Bereiche, die aber total Spaß machen, weil eben das eine total detailverliebt ist und das andere so richtig coole, große, extreme und sehr exzentrische Entwürfe teilweise. Und die Kombination macht es gerade spannend für mich. Ja,
Okay,
genau.
toll, prima. Wie hältst du dich eigentlich in deinem Arbeitsalltag über Einrichtungs- und Gestaltungstrends informiert und was sind so deine größten Inspirationsquellen?
Ja, schwierig. Ich würde sagen, Internet, diese Infoflut, juhu, dem kann man irgendwie nicht ganz so entweichen. Mehr oder weniger läuft man dem jeden Tag eigentlich über den Weg, dieser ganzen Infoflut. Aber neben dem gibt es natürlich auch die diversen Fachzeitschriften, in denen man öfters mal rumblättert, sei es die ART oder die Frame. Ab und zu vielleicht auch mal so eine schöne Wohnen, die über den
Ja,
Schreibtisch
danke.
wandert, was auch mal ganz gut tut, irgendwie
Ja.
so ein bisschen abzuschweifen. Aber es gibt auch speziell eben Messen, auch für spezielle Bereiche, in denen wir unterwegs sind und vor ein paar Wochen war die ISPO in München, die eben sich auf Sport Retail spezialisiert hat oder eben auch für Sportläden da ist und da waren wir eben auch und ja, da gibt es immer wieder mal was Neues zu sehen. Jetzt nicht, dass man das Rad neu erfindet, aber es ist spannend auch, was so andere Büros und andere Agenturen
Genau,
so
was
machen.
machen und auch wie gerade bei der ISPO sich die Sportartikelhersteller
Genau,
wahrscheinlich auch präsentieren.
ja.
Ich meine, die Sportmarken sind jetzt nicht so ganz uninteressant
Ja.
und nicht so ganz unpfiffig. Da kann man bestimmt auch mal gucken,
Ja.
was die auch so kommunizieren da.
Auf jeden Fall, auch wie sie sich gerne präsentieren möchten in Zukunft.
Ja,
Also
richtig,
ja
genau. Ist auch ein
auch
Punkt,
wichtig.
ganz
Genau.
genau.
Was mir aber persönlich total hilft, und das ist eigentlich das Banalste auf der ganzen Welt, ist tatsächlich ein Spaziergang durchs Büro. Wirklich.
Na ja.
Weil Also man ist manchmal so in seinem eigenen Tunnel drin und ja, hängt sich so an seinen eigenen kreativen Input so auf und oft bringt es total viel, einfach mal aufzustehen und zum Nachbar drüber zu gucken, weil die ja auch ja, kreativ sein müssen und sich irgendwo Inspirationen holen müssen, auch einfach mal Feedback abzuholen. Und das bringt einen total weiter oder mich persönlich total weiter, auch total spannend, wie andere Kollegen an dieses Thema rangehen. Und das ist so das schnellste Mittel und das einfachste Mittel, um irgendwie auch wieder neue Ideen zu kommen, einfach der Austausch untereinander. Das
Schön.
macht total Spaß.
Das
Ja.
höre ich sehr gerne.
Ja.
Toll. Trotzdem glaube ich, es gibt an deinem Job eine Sache, die ich mir echt schwierig vorstelle. Ich überlege mir das so: Du präsentierst ein tolles Konzept und du bist total überzeugt von deiner Idee und von der Gestaltung, die da drin stecken. Aber dein Kunde, der sieht es irgendwie ganz anders. Und irgendwie will er die Dinge geändert haben, die für dich vielleicht sogar total essentiell sind in dem Konzept, in dem Entwurf. Wie geht man mit sowas um?
Ja, es ist, also diese Spannung, ob es einem gefällt oder nicht, die ist vor jeder Präsentation da, das muss ich schon zugeben. Und irgendwie stellt man sich auch schon darauf ein, dass man für seinen Entwurf und seine Idee auch kämpfen muss. Also das war jetzt bisher noch nie so, dass es alles easy
Eins zu
peasy,
eins
eins zu
durchging.
eins durchging, genau. Und manchmal kommt es tatsächlich vor, dass Kunden dann sagen, ah, das weiß ich jetzt nicht oder habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Vielleicht ist es auch das, weil mir manche Dinge mit Skizzen oder mit Perspektiven sehr abstrakt darstellen, die also mit einer Kommunikationsweise, die die Kunden vielleicht am Anfang noch gar nicht so verstehen. Und da hilft oft dann schon mal so eine Nacht drüber schlafen und hoffen, dass es am nächsten Tag dann verstanden ist oder gefällt. Aber natürlich kommt es auch mal vor, dass es halt, ja, was irgendwie total hinten runterfällt oder einfach gar nicht geht für den Kunden. Ich finde es gar nicht mal so schlimm, wenn ich ehrlich bin, weil es ist manchmal so auch dieses, ja, drüber nachdenken und den Entwurf weiterzuentwickeln, das macht ja auch total Spaß. Und mal ist so eine Kritik vom Kunden oder einfach auch so ein, ach, könnte man da vielleicht nicht nochmal so in eine Ecke weiterdenken, ist das gerade auch das, was dann den Entwurf am Schluss so spannend und einzigartig macht. Und wir versuchen natürlich, den Kunden immer so eine gewisse Richtung zu lenken, dass wir es auch noch gestalterisch natürlich gut finden. Also ganz rausstreichen, glaube ich, habe ich noch nie gemacht. Aber man findet immer einen sehr guten Kompromiss, glaube ich, und es ist dann auch das Beste für beide. Also der Kunde muss natürlich am
Und er
Schluss
muss happy damit sein,
happy
oder?
sein, es muss
Genau,
funktionieren,
ja,
klarkommen damit.
genau.
Und ja, er zahlt ja am Schluss auch. Also von dem her wären wir dann die Letzten, die sagen, nee, mach mal
So
nicht.
aber nicht.
Ja.
Genau. Wenn ich mir unser Designteam anschaue, da sitzen ja eigentlich fast nur Mädels.
Ja.
Ich weiß nicht, wie genau ist die Aufteilung bei uns? Drei Männer zu wie viel Frauen?
15 Mädels
Ups.
und drei Jungs.
Okay, krass.
Ja, also dieses Verhältnis oder diese Unproblematik mit der Frauenquote, das
Ist.
begleitet mich seit dem Studium eigentlich.
Naja. Glaubst du eigentlich, dass Männer anders designen als Frauen? Gibt es da einen Unterschied in der Tonalität oder wie auch immer? Und könnte man auch sagen, dass zum einen Kunden vielleicht besser ein männlicher Planer passt, zum anderen besser eine Frau?
Ich glaube nicht, dass man, wenn ich jetzt zwei Entwürfe sehen würde, dass ich wirklich sagen kann, das ist jetzt ein Entwurf von einem Mann und das ist ein Entwurf von einer Frau. Also man entwirft ja eigentlich so nah am Kunden und versucht ja auch dem Kunden gerecht zu werden. Von dem her glaube ich weniger, dass Männer männlich entwerfen und Frauen weiblich. Also ein Kollege von mir, der hatte vor ein paar Jahren den Auftrag für einen Unterwäscheladen. Also das war ein Mann, der dann quasi für Damendessous genau
Damen-Dessous
dafür zuständig war. Und genauso gab es zur gleichen Zeit eine Kollegin, die dann wiederum ein Autohaus entworfen hat. Also von dem her ist es überhaupt nicht geschlechtsabhängig, würde ich mal sagen. Ich glaube, man muss eher aufpassen, ob der Kunde dann eben zu dem einzelnen Designer oder zu dem einzelnen Innenarchitekten passt. Und
Aber
das ist
eher vom Typ her und nicht
genau
vom
auf
Geschlecht
menschlicher
abhängig. Ja,
Basis und
genau.
nicht vom Typ her. Und wir versuchen ja eben, wie gesagt, so nah wie möglich am Kunden zu entwerfen. Da ist dann egal, ob Mann oder Frau. Vielleicht ist bei Männern eher so die Angst oder der Respekt davor, vor dieser vermeintlich abstrakten Arbeit, was es aber eigentlich gar nicht ist. Mhm. Also, Jungs, wenn ihr wollt.
Genau.
Das ist ziemlich cool.
Gute Überleitung zur nächsten Frage.
Ja.
Mich würde nämlich interessieren, was du einem jungen Menschen, der mit dem Gedanken spielt, Innenarchitektur zu studieren, mit auf den Weg geben würdest. Was glaubst du, gibt es da spezielle Vorlieben oder Talente, die so ein junger Mensch unbedingt haben muss, die unverzichtbar sind? Was kannst du vielleicht für einen Tipp geben bei der Auswahl der Hochschule? Auf was sollte man da achten? Und es sind jetzt ganz viele Fragen in einer, aber die gehören irgendwie inhaltlich alle zusammen. Ja. Was hältst du von einer handwerklichen Ausbildung vor dem Studium?
Also ich würde erstmal sagen, egal für was man sich für ein, für welches Studium man sich entscheidet, man sollte auf jeden Fall, und das habe ich auch gemacht, das hat zu mir ein Tutor mal gesagt, oder zu uns im ersten Semester, man soll sich auf jeden Fall die ersten beiden Semester ständig fragen, ob das denn genau ist, was, oder ob das dir denn gerade gefällt, was du da gerade tust. Im Endeffekt geht es dann um 3 Monate, die vielleicht dann mal für die Katze sind, wenn es dir nicht gefällt. Und dann weißt du zumindest schon mal, was nicht in Frage kommt für dich. Ich glaube, das kann man jedem, der irgendwie mit dem Gedanken spielt, ein Studium anzufangen, mit auf den Weg geben. Aber speziell jetzt für Innenarchitekten, glaube ich, ist es total wichtig, dass man die Freude und die Neugier am Unbekannten nicht verliert oder einfach Bock hat, immer was Neues zu entdecken und was Neues zu erleben. Auch Spaß dran zu haben, immer mal wieder von vorne anzufangen. Nicht nur Professoren sagen, ach, in der einen Woche gelb und in der anderen Woche grün, sondern das machen Kunden auch. Also ganz banal. Man muss jetzt, ich würde sagen, kein perfekter Zeichner sein, aber man sollte auf jeden Fall einen geraden Strich ziehen können mit dem Bleistift und skizzieren können, sei es jetzt ja perspektivisch oder mit einer Notiz nebendran, dass man einfach auch auf seine eigene Art und Weise das darstellen kann, was man sich gerade vorstellt. Und räumliches Vorstellungsvermögen, 1A, wäre natürlich super, wäre nicht schlecht. Und ein gewisses Interesse an Gestaltung und Design, würde ich sagen. Aber vor allem eben auch immer wieder die Lust, was Neues zu entdecken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste dran. Mhm. Nicht einzurosten.
Mhm.
Ja.
Okay.
Und zur Wahl von der Hochschule würde ich sagen, ich glaube, man muss sich überlegen, will ich später mal in einer Designagentur arbeiten, also die halt sehr viele Entwürfe machen, auch bei Wettbewerben mitmachen, dann glaube ich, ist eine Akademie vielleicht nicht schlecht. Mhm. Wenn man aber eher sowas wie wir machen, also nah am Kunden, auch schnelle Realisierung von dem Ganzen, dann finde ich eine Hochschule mit einem hohen Praxisanteil eigentlich ganz empfehlenswert. Also da ist dann auch, also bei mir im Studium war Modellbau sehr hoch geschrieben. Und da kommt natürlich auch eine handwerkliche Ausbildung gerade recht, sagen wir es mal so. Also wir hatten bei uns auch viele Schreiner, also die eine Schreinerausbildung gemacht haben, aber auch eine Polsterin dabei und eine Töpferin sogar. Und die waren im Modellbau natürlich 1A, was jetzt aber kein Muss ist. Also ich glaube, man tut sich da halt leichter und kann sich es vielleicht auch besser vorstellen, hat auch schneller eine Idee, wie was funktioniert. Aber das ist jetzt kein Must-Have, es ist eher nice to have. Wenn jemand merkt, dass man nach der Ausbildung also noch nicht am Zenit angekommen ist, dann warum nicht?
Ja,
das ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
Okay, cool, danke schön. Maria, du sitzt ja auch hier bei uns auf dieser riesengroßen Fläche, wo wir ein Showroom und Café und Büro, also unsere Arbeitsplätze, so direkt miteinander kombinieren. Alles stößt da aufeinander. Manchmal ist es ja auch ein bisschen trubelig bei uns. Und wenn Gäste im Haus sind und manchmal ganze Schulklassen zu Besuch kommen oder so, magst du persönlich den Trubel oder welche Vorteile siehst du auch in dieser offenen Gestaltung?
Ich muss sagen, ich habe den Umbau oder den Umzug ja selbst miterlebt, noch von A nach B und hin und her, vom kleinen Kämmerchen dann jetzt zu diesem großen, loftartigen Büro, würde ich sagen. Es war am Anfang auf jeden Fall eine Umstellung, weil, wie du sagst, es ist schon ein großer Trubel, vor allem bis morgens dann jeder mal seinen ersten Kaffee hat.
Der gehört dazu.
Ja, genau. aber Wie gesagt, bei uns ist ja auch oder für uns Innenarchitekten selber ist ja jeder Tag irgendwie anders. Mal sind wir die lautesten hier drin, weil wir halt irgendwie auch wild und kreativ uns die Ideen um die Ohren schmeißen, und mal sitzen wir dann mit Ohrenstöpsel drin, weil wir uns einfach nur konzentrieren wollen. Ich finde es eigentlich eine super Atmosphäre hier drin. Man gewöhnt sich irgendwie an diesen Kaffeerausch in der
Ja,
Früh,
genau.
und man gewöhnt sich auch an, ja, an Schulklassen, die vorbeilaufen. Das gehört ja auch irgendwie mit dazu. Ich finde es auch irgendwie ganz cool zu sehen, wie andere drauf reagieren.
Reagieren.
Ja, und wie gut es eigentlich auch ankommt hier. Und ja, was ich aber als wirklich positiv einstufe, ist, dass dieses Barriere-Denken im Kopf, also dieses Abteilungsdenken im Kopf, also das ist Konstruktion, das ist Projektleitung und das ist Design, und ihr seid alle nur ein Team, und ja, jeder baut so eine Mauer um sich herum, dass das jetzt eigentlich total weg ist, gefühlt. Also ich saß jetzt das letzte Jahr eigentlich nicht wirklich im Designteam, sondern halt, wir haben ein großes Projekt gemacht zusammen, und dann saß ich halt mit Konstruktion, Projektleitung und Einkauf zusammen an einem Tisch, und so wird es dann so ein Projektteam, das dann zusammensitzt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es jetzt, es war davor noch nie eigentlich festgelegt, dass man ja in Abteilungen denkt, aber jetzt, da es keine Wände mehr gibt, sieht man es auch
Sieht
nicht
man ja,
mehr.
genau.
Genau,
Ja.
ja.
Okay, cool. Sehr schön. Dann sind wir auch schon am Ende von unserem heutigen Kaffeeklatsch angekommen. Es bleibt eine einzige Frage noch übrig, die stelle ich jedem meiner Interviewpartner, und ich liebe diese Frage, weil sie so schöne Antworten hergibt. Und ich bin ganz gespannt auf deine Antwort, Maria.
Ja.
Was ist Knoblauch für dich?
Man hört es vielleicht, ich komme nicht wirklich von hier.
Hört man,
Hört
ja.
man kaum. Und neben meiner ersten Arbeitsstelle ist Knoblauch tatsächlich so ein, es hört sich total kitschig an, aber auch so eine kleine Ersatzfamilie, würde ich sagen. Also so der Zusammenhalt von den Mitarbeitern ist einzigartig, genauso einzigartig wie die Projekte, die reinkommen. Und müsste ich Knoblauch jetzt in ein paar Schlagworten beschreiben, würde ich sagen: kreativ, wild, lustig, fordernd, spannend, stressig, korrekt und emotional, aber auf jeden Fall das Herz am richtigen Fleck, und das ist auf der Zunge.
Boah, voll cool,
Ja.
super. Eine echt tolle Antwort. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Vielen Dank auch für das Gespräch insgesamt. Mir hat es ganz arg viel Spaß gemacht,
Mir
und ich
auch,
hoffe, den
danke.
Zuhörern, die haben auch einige spannende Infos von Maria bekommen können. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Kaffeeklatsch. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.